Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns in der Zeitkapsel. Wir gehen satte 100 Jahre zurück, um zu verstehen, was uns heute umgibt. Die Weichen für viele Staaten, Nationen, Entwicklung, Bündnisse und Auseinandersetzungen wurden 1917 gelegt. Die Balfour Declaration zum Beispiel, sie stammt vom 2. November 1917. In dieser nach dem damaligen britischen Außenminister benannten Erklärung zeigt sich das Empire einverstanden mit der Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk, eine alte Forderung der zionistischen Bewegung. Was wollte Großbritannien mit dieser Erklärung bezwecken? Vor welcher geschichtlichen Situation wird sie getroffen? Welche Folgen hat sie? Das hört ihr in der folgenden Dreiviertelstunde.
Inwiefern stellt 1917 einen Wendepunkt im Ersten Weltkrieg im Nahen Osten dar? 1917 im Nahen Osten hat nicht nur mit dem Nahen Osten dort, also einer Region des südwestlichen Asiens und des östlichen Nordafrikas zu tun, sondern eben auch mit dem, was wir Europa nennen. Die Balfour-Erklärung war ein großer Erfolg der im 19. Jahrhundert entstandenen zionistischen Bewegung. His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Was besagte die Balfour-Deklaration nun im Detail und welchen Ort hat sie in der britischen Kriegspolitik?
Genau darum soll es heute gehen. In der Geschichte lassen sich einzelne Zeiträume oder Momente betrachten, einzelne Dokumente oder Quellen auswerten. Aber nichts steht da selbsterklärend für sich. Unser heutiger Redner begreift Geschichte als einen Knoten, in dem sich unterschiedliche Entwicklungen bündeln. Für uns dröselt er sie auf. Dr. Nils Rieken ist Research Fellow am Zentrum Moderner Orient der Freien Universität Berlin. Er hat in Freiburg, Leipzig und Halle-Wittenberg Geschichte und Islamwissenschaften studiert. Im Sommer 2017 war er an die Technische Universität Darmstadt geladen im Rahmen der Ringvorlesung Das Jahr 1917, Auftakt zum kurzen 20. Jahrhundert. Sein Vortrag trug den Titel 1917 im Nahen Osten. Die Balfour Declaration, Palästina und die Entstehung des Nahostkonfliktes.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Man kann sagen, dass die Frage, ob 1917 im Nahen Osten einen Wendepunkt markiert, für mein disziplinäres Feld, die Islamwissenschaft, in bestimmter Weise von grundlegender Bedeutung ist, weil es dabei um zentrale Fragen der Geschichte der Moderne in der Region und darüber hinaus geht. Der Nahost-Historiker James Galvin hat den Konflikt als den Konflikt des modernen Zeitalters bezeichnet, eben weil sich hier Konfliktdimensionen der Moderne in exemplarischer Weise ballen. Das heißt, 1917 im Nahen Osten hat nicht nur mit dem Nahen Osten dort, also einer Region des südwestlichen Asiens und des östlichen Nordafrikas zu tun, sondern eben auch mit dem, was wir Europa nennen. In meinem Vortrag möchte ich zeigen, dass der Nahe Osten kein Randschauplatz von 1917 und dem Ersten Weltkrieg darstellt, sondern eben auf vielfältige Weise mit Europa machtvoll verflochten war und ist, etwa durch imperiale Verbindungen, Wissenspraktiken und natürlich diplomatische Kontakte. Das werde ich anhand der sogenannten Balfour-Deklaration von 1917 verdeutlichen. Die Balfour-Erklärung vom 2. November 1917 ist so benannt nach dem damaligen britischen Außenminister Lord Arthur James Balfour, in dem dieser im Auftrag der britischen Regierung Lord Rothschild als Vertreter der World Zionist Organization erklärte, dass die britische Regierung sie bei der Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina unterstützen würde. Die Erklärung bildet den Ausgangspunkt meiner Überlegungen, weil sie sowohl für palästinensische und zionistische Akteure als auch für Historikerinnen und Historiker ein zentrales Element dabei ist, wie sie die Geschichte des Nahostkonflikts erzählen. Denn die Balfour-Erklärung war ein großer Erfolg der im 19. Jahrhundert entstandenen zionistischen Bewegung und ihrer diplomatischen Bemühungen, einen eigenen Staat für Juden zu errichten, wobei Palästina allerdings als konkretes Territorium nicht von vornherein festgestanden hatte. Mein Argument wird sein, um das schon vorwegzunehmen, dass 1917 im Nahen Osten und die Balfour-Deklaration nicht für sich genommen ein Bruch oder Wendepunkt im Nahen Osten darstellen. Ich sage eben nicht, dass es eine Art Balfour-Moment gab, etwa wie der Historiker Eris Manela von einem Wilsonian-Moment 1918, 1919 gesprochen hat. Mein Argument ist vielmehr, dass 1917 nicht einen einfachen Bruch an einem Punkt in der Vergangenheit bezeichnet, der durch eine Äußerung eines britischen Politikers und Reaktionen darauf markiert ist. Die Erklärung lässt sich aus meiner Sicht nur sinnvoll als Teil einer Serie von Ereignissen vor und nach diesem Jahr begreifen. Die Institutionalisierung von Teilen der Balfour-Erklärung in der Folgezeit, nämlich im britischen Mandat für Palästina, greift einerseits auf bereits zuvor bestehende Praktiken zurück, andererseits markiert die Geschichte der Institutionalisierung der Deklaration eine Verschiebung in diesen Herrschaftspraktiken. Dabei geht es mir auch darum, wie 1917 und die Deklaration im Nachhinein als Bruch erinnert worden sind und 1917 nicht nur eine akademische Periodisierungsentscheidung bezeichnet, sondern selbst Teil der Auseinandersetzung zwischen historischen Akteuren ist. Mein Argument besteht also darin, dass diese Frage nach Kontinuität und Diskontinuität sich eben jeweils anders stellt, je nachdem, welche historische Dimension des Nahostkonflikts wir betrachten. Mit Reinhard Koselleck gesprochen, lassen sich verschiedene Zeitschichten identifizieren, die jeweils andere Periodisierungen nach sich ziehen. Die entscheidende Frage für mich ist nicht, welche Periodisierung jetzt die richtige ist aus der Sicht von Historikern, sondern meine Quelle, die Balfour-Deklaration, als ein Element der Politik der Zeit bzw. der Politik der Geschichtlichkeit zu verstehen. Damit will ich sagen, wie ist die Erklärung Teil von unterschiedlichen, einander widerstreitenden arabischen, zionistischen, britischen Entwürfen von Vergangenheiten, Gegenwarten und Zukünften gewesen. Damit meine ich also etwa imperiale Fortschritts- und Entwicklungsgeschichten, antikoloniale Geschichten des Verrats und gebrochene Versprechen, Geschichten historischer Ansprüche auf eine tiefe historische Zeit, eine longue durée historischer Besiedlung und der Existenz eines Volkes. Welche Zeitschichten wurden stärker institutionalisiert, also zu dauerhafteren Praktiken gemacht und welche weniger? Im ersten Teil werde ich entscheidende Ereignisse sowie Akteure und Handlungskonstellationen des Jahres 1917 im Nahen Osten schildern. Dann werde ich die Entstehungsbedingungen der Balfour-Erklärung und ihre transregionale Geschichte nachzeichnen und sie kurz in eine Reihe von diplomatischen Kontakten vor und nach 1917 in der Form von Abkommen, Erklärungen und Briefwechseln einordnen. Dann werde ich in einem zweiten Teil erläutern, wie der Text der Balfour-Deklaration seinen Weg in internationale Abkommen fand, nämlich den sogenannten Friedensvertrag von Sèvres im August 1920 und das 1922 ratifizierte Völkerbundmandat für Palästina, das Großbritannien die Kontrolle über Palästina zusprach. In diesem zweiten Teil wende ich mich den verschiedenen Zeitschichten zu, die das Dokument der Balfour-Erklärung und ihre Geschichte konstituieren. Damit will ich den Beginn des Nahostkonflikts als einen Knoten verschiedener Zeitschichten lesbar machen, in denen die Zeitlichkeit einzelner Entscheidungen und diplomatischer Kontakte, Praktiken imperialer und antiimperialer Politik sowie politische Legitimationssprachen zusammenkommen. Zwei Konfliktdimensionen werde ich hier herausgreifen. Einerseits das Konfliktfeld von Imperialität und Kolonialität am Beispiel des Mandats und des internationalen Rechts. Hervorheben werde ich, wie die Deklaration damit in eine Politik eingebettet wurde, die im Zuge der Schaffung des Völkerbunds und des Mandatssystems koloniale Praktiken und imperiale Ambitionen als Hilfe zur Entwicklung und Selbstbestimmung unterdrückter Völker des Nahen Ostens reformulierte. Die Erklärung stellt also einen Teil eines Übergangs dar von der politischen Ordnung des Osmanischen Reichs hin zu einer, die durch das britische Empire eine veränderte koloniale und imperiale Politik sowie eine nationalstaatliche Logik gekennzeichnet war. Damit entwickle ich andererseits eine bestimmte Lesart des Nahostkonflikts als einem Konflikt von Zionismus und palästinensischen Nationalismus als zwei konkurrierende Nationalismen in einem imperialen und kolonialen Umfeld. Ich komme also zum ersten Teil. Hier frage ich, inwiefern stellt 1917 einen Wendepunkt im Ersten Weltkrieg im Nahen Osten dar? Wie hat sich der Krieg in dieser Zeit im Nahen Osten entwickelt und wer waren die Akteure sowie die und was waren die übergreifenden Konstellationen und Entwicklungen? Der Erste Weltkrieg ist in der Geschichte des Nahen Ostens der bedeutendste und einschneidendste Bruch im 20. Jahrhundert, so das verbreitete Urteil in der Literatur. Der Krieg brachte die Niederlage und das Ende des mit dem Deutschen Reiches verbündeten Osmanischen Reiches sowie die Aufteilung dieses Reiches in mehrere formal selbstständige territoriale Einheiten. Großbritannien und Frankreich übernahmen die Kontrolle über diese Territorien, und um diesen Bruch mit der bisherigen politischen Ordnung im Nahen Osten zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass das Osmanische Reich immerhin seit 1519 existiert hatte, wobei es die Gebiete von, modern gesprochen, dem Nahen Osten bis nach Persien, Nordafrika bis zur Grenze Marokkos sowie Südosteuropa bis einschließlich der Krim umfasste und bis zum Ende des Jahres 1923 die Kontinuität des islamischen Kalifats verkörpert hatte. In der Folge der Niederlage des Reiches kam es zum Widerstand gegen die von den imperialen Mächten vorgesehene Nachkriegsordnung. Der Unabhängigkeitskampf unter Mustafa Kemal Pascha, später Atatürk, der nach der Besetzung Istanbuls durch die Alliierten im März 1920 in Ankara eine Gegenregierung bildete, führte 1923 zur Gründung der Türkei als Republik und unabhängigen, säkular definierten Nationalstaat, also in klarer Absetzung vom religiösen Anspruch des Osmanischen Reiches. 1919, also nach dem geläufigen Ende des Ersten Weltkrieges, hatten griechische Truppen mit britischer Unterstützung eine Okkupation von Smyrna, heute Izmir, begonnen. Kemal Pascha zentralisierte den Widerstand dagegen und legte so den Grundstein für die Gründung der Türkei. Eben entgegen den Bedingungen aus dem Vertrag von Selve von 1920 zwischen Alliierten und dem Osmanischen Reich. Schließlich wurde im Vertrag von Lausanne 1923 die Souveränität der Türkei in ihren Grenzen, wie wir sie heute kennen, anerkannt. Das Amt von Sultanat und Kalifat wurde 1922 bzw. 1924 abgeschafft. Aus einem imperial regulierten Raum des Osmanischen Reiches, das allerdings schon länger zunehmend unter Druck durch die europäischen Reiche geraten war, wurde nun der Nahe Osten. Syrien, Saudi-Arabien, Israel, Palästina, Irak und der Libanon. Diese Territorien waren allesamt vorher unter anderem Namen Teile des Osmanischen Reiches gewesen. So traten nach dem Krieg an die Stelle des Osmanischen Reiches Monarchien, Nationalstaaten und durch imperiale Mächte kontrollierte Mandate, also laut internationalen Verträgen auf nationale Selbstbestimmung hin orientierte Gebilde, die durch die Mandatsmacht im Nahen Osten das Britische Reich und Frankreich treuhänderisch verwaltet, was ein älterer imperialer Topos ist, unterstützt werden sollten, sich weiter zu entwickeln, um sich dann irgendwann künftig selbst regieren zu können. Das war die Idee des nach dem Krieg neu gegründeten Völkerbunds und des durch ihn verkörperten internationalen Rechts. Der englische Begriff des Middle East, der Mittlere Osten, der Nahe Osten, erhielt in diesem Verlauf, so der Historiker James Renton, eine neue Bedeutung. Schon 1902 geprägt, konnte er noch bis zum Krieg noch nicht die ältere Bezeichnung Asiatic Turkey ablösen. Jetzt verwies dieser Begriff, so Renton, auf ein Territorium von Nationen, die bisher dieser Vorstellung nach durch das Osmanische Reich unterdrückt, aber jetzt befreit worden waren und auf dem Weg in die vollständige Selbstständigkeit eben die Hilfe der zivilisierten Mächte Englands und Frankreichs bedurften. Welche weiteren Umbrüche sind nun 1917 bzw. daraus hervorgehend hervorzuheben? Das Osmanische Reich erlebt in diesem Jahr deutliche militärische Rückschläge. Im November waren die osmanischen Truppen im vollen Rückzug begriffen. So konnte die britische Armee unter General Allenby vorrücken und eroberte im Dezember Jerusalem. Ende Oktober 1918 wurde Aleppo besetzt. Der Vormarsch von Allenbys Truppen nach Jerusalem war koordiniert mit dem Anführer des sogenannten Großen Arabischen Aufstandes, Emir Faisal, dem Sohn des Scherifen von Mekka, Hussein, der zusammen mit dem berühmten T.E. Lawrence, Lawrence von Arabien, Peter O'Toole, Sie kennen wahrscheinlich alle den Film, finanziell unterstützt durch die Briten die osmanischen Kommunikations- und Nachschublinien stören sollte. Aus dem Hijaz, einer Region im Westen der arabischen Halbinsel, mit den heiligen Städten Mekka und Medina, eroberten die Truppen Faisals Aqaba dann am 1. Oktober 1918 Damaskus, um dort zugleich den Aufbau einer arabischen Regierung zu beginnen. Faisal bemühte dabei sowohl die arabische Identität als auch das Kalifat in der Korrespondenz mit den Briten, die er führte. Er begann mit dem Aufbau staatlicher Strukturen auf nationalistischer und säkularer Basis. Es wurde ein Parlament, der syrische Nationalkongress, einberufen, Faisal zum König ausgerufen. Das erste Experiment des arabischen Nationalismus, jedenfalls wird es so erinnert, fand sein Ende im Einmarsch der französischen Truppen, die 1920 Faisals Truppen besiegten, woraufhin er ins britische Exil gehen musste. Die Franzosen richteten das Mandat Syrien ein, im Einklang mit dem zunächst geheimen Sykes-Picot-Abkommen von 1916, das die Aufteilung des Nahen Ostens, eben als geostrategischer Begriff jetzt verstanden, in britische und französische Einflusssphären vorsah, wobei Palästina und Transjordanien britisches Mandat sein sollten. Und das sehen Sie jetzt hier auf der Karte, also wie man ganz klassisch imperial Einflusssphären abgesteckt hat im Nahen Osten, im ehemaligen Gebiet des Osmanischen Reiches. Der große arabische Aufstand von 1916 bis 1918 ist zwar lange ein Topos in der Erzählung des arabischen Nationalismus gewesen, doch scheint weniger die nationalistische Botschaft die unterschiedlichen Adressaten angesprochen zu haben, als vielmehr das Geld, das Hussein von den Briten bekommen hatte, um den Aufstand und seine Kämpfer, zahlreiche Beduinenstämme des Hijaz, zu finanzieren und das angesichts der weit verbreiteten Hungersnot in der Region während des Krieges mit Sicherheit die Attraktivität des Aufstands erhöht haben dürfte. Die jüngere Forschung betont den islamischen Charakter von Husseins Unternehmen als Teil einer Auseinandersetzung mit der von Istanbul aus verbreiteten panislamischen Rhetorik. Darüber hinaus wird argumentiert, dass vor dem Ersten Weltkrieg arabische Nationalisten nur in der Minderzahl eine Loslösung vom Osmanischen Reich forderten. Vielmehr ging es um Forderungen nach lokaler Autonomie innerhalb dieses imperialen Rahmens, woran man nochmal sieht, wie stark dann eigentlich der Bruch ist durch den Ersten Weltkrieg. Was die Kräfteverhältnisse zwischen Osmanischem Reich und europäischen Reichen angeht, so hatte das Osmanische Reich seit dem frühen 19. Jahrhundert Gebietsverluste hinnehmen müssen. In Nordafrika waren es Algerien 1830, Tunesien 1881, Ägypten 1882, Libyen 1911, in Europa Griechenland ab 1821. Die Gebietsverluste in den Balkankriegen 1912 bis 1913, bei denen es um die nationalen Ansprüche von Serben, Bulgaren, Griechen und Albanern und deren europäische Unterstützer ging, sowie die ethnisch begründete Gewalt in diesen beiden Kriegen, bedeuteten einen starken Einschnitt in der Geschichte des Osmanischen Reiches. Die europäischen Mächte hatten die Souveränität des Reiches stetig weiter ausgehöhlt, insbesondere durch ungleiche Zollabkommen, das Recht, immer mehr Angehörige, vor allem religiöser Minderheiten, eine ausländische Nationalität verleihen zu können und sie damit in Krisenfällen zu schützen oder vor gemischt osmanisch-ausländische Gerichte zu stellen. Im Kern war die sogenannte orientalische Frage des 19. Jahrhunderts daher das schwierige Problem, so schreibt der Historiker Alexander Schölch, wie viel vom Osmanischen Reich in welcher Form im Interesse der europäischen Mächte unbedingt erhalten werden musste. Das Britische Reich war eben vor dem Ersten Weltkrieg nicht unbedingt darauf aus, das Osmanische Reich zu zerstören. Es war ein Puffer gegen das Russische Reich und ein Garant für den See- und Landweg nach Indien. Im Verlauf des Jahres 1917 kam es hier aber zu einem Wandel. Unter dem neuen pro-zionistischen Premierminister David Lloyd George, der Kontakte zu Chaim Weizmann, einem prominenten Vertreter der World Zionist Organization, unterhielt, zeichnete sich ab, dass Palästina in den strategischen Überlegungen für die Nachkriegszeit wegen des Zugangs zum heutigen Irak und dem dort gefundenen Öl wichtiger wurde. So wichtig, dass man auch das Sykes-Picot-Abkommen, das Sie hier noch sehen, sogar am liebsten zurückgenommen hätte, weil man fand, man hatte den Franzosen eigentlich zu viel Territorium überlassen. Zugleich hatte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson das Prinzip der Selbstbestimmung und Nichtannexion als Basis für eine Nachkriegsordnung propagiert. Wilsons Aufruf zum Frieden ohne Siege vom 18. Dezember 1916 stellte die Kriegsabsprachen in Frage, gemäß derer die europäischen Mächte den Nahen Osten untereinander aufteilen wollten. Zugleich gab es Gerüchte, dass Deutschland eine Erklärung zugunsten des Zionismus abgeben wollte. An diesem Punkt kommen wir zur Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 als Teil der weiteren Geschichte britischer diplomatischer Kontakte, Pläne, Versprechen und Abkommen. Denn die Balfour-Deklaration kann als Element einer globalen Propagandakampagne der britischen Regierung während des Großen Krieges verstanden werden, die im Frühjahr 1917 unter Lloyd George ihren Anfang nahm. Dementsprechend wurde die Erklärung auch vom War Committee unterzeichnet. Das heißt, wir nehmen jetzt eine bestimmte Zeitschicht, die der diplomatischen Kontakte zwischen Politikern in den Blick. Was besagte die Balfour-Deklaration nun im Detail und welchen Ort hat sie in der britischen Kriegspolitik? Zunächst zum sorgsam abgewogenen Text der Erklärung selbst, die der britische Außenminister Balfour an Lord Rothschild schickte und danach ein paar Tage später in der Londoner Times platzierte. Ich lese jetzt sozusagen nur das fettgedruckte. His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. Der Text war das Resultat von Verhandlungen über mehrere Entwürfe ab Juli 1917, als Baron Edmund de Rothschild an das britische Außenministerium einen ersten Entwurf geschickt hatte. Was jetzt am Text auffällt, den ich gerade gelesen habe, ist erstens, dass der Text von einem National Home spricht, einem völkerrechtlich bis dahin nicht etablierten Begriff, und eben nicht einem Staat, sowie dass diese Heimstätte in Palästina geschaffen werden sollte, also nicht unbedingt direkt Palästina als Ganzes bezeichnete. Diese Unklarheiten und sozusagen Abschwächungen im Text, ist eben nicht ganz hundertprozentig klar zu sagen, verdanken sich den unterschiedlichen Motivationen und Sichtweisen, die in die Verhandlungen über die Balfour-Deklaration von britischer Seite eingeflossen sind. Neben Befürwortern gab es auch kritische Stimmen, die negative Folgen für Juden in ihren Heimatländern befürchteten. In diesem Sinne äußerte sich etwa Sir Edwin Montague, das einzige jüdische antizionistische Kabinettsmitglied und Staatssekretär für Indien, aber auch die offizielle Vertretung der britischen Juden, der Board of Deputies of British Jews. Es gibt nun eine ganze Historiografie allein zur Balfour-Deklaration, die sich mit der Frage beschäftigt, wie es zu der Deklaration unter Bevorzugung zionistischer Interessen im Text kam. Und davon werde ich jetzt sozusagen kann ich Ihnen jetzt nur die wichtigsten Punkte nennen und das diskutieren. Denn was am Text auffällt, ist eine bestimmte Asymmetrie. Der Text nennt einzig das jüdische Volk, Jewish People, beim Namen, während Araber bzw. Muslime, Christen und Drusen nur negativ als nicht-jüdische Gemeinschaften, non-Jewish Communities in Palestine, benannt werden. Also sie sind gewissermaßen abwesend. Zweitens sollten im Hinblick auf diese lediglich die bürgerlichen und religiösen Rechte gewahrt bleiben, also Civil and Religious Rights of Existing Non-Jewish Communities. Das heißt nicht die politischen im Sinne einer Selbstbestimmung, der Losung der Stunde, wenn explizit für Juden in anderen Ländern deren Rechte und politischer Status angesprochen werden. Ein Argument in der Literatur zur Balfour-Erklärung besagt, dass strategische Gründe dafür ausschlaggebend waren. Die britische Regierung wollte demnach durch einen jüdischen Staat einen abhängigen Verbündeten in der von Muslimen bewohnten Region schaffen, von dem aus außerdem der Suezkanal, Englands Route nach Indien, besser zu kontrollieren war. Ein weiteres wichtiges Argument bezieht sich auf die Deklaration als Element der schon erwähnten britischen Kriegspropaganda. Demnach wollte man, wie Lloyd George selbst in seinen Memoiren schrieb, nach Möglichkeit jede Meinung und jede Macht weltweit für sich einnehmen, um den Gegner zu schwächen und die Chancen der Alliierten zu erhöhen. Dabei waren die Adressaten vor allem die USA und Russland. Hier zeigt sich, so das verbreitete Urteil, eben ein antisemitisches Motiv in der Erklärung, dass die in diese Erklärung eingeflossen ist und sie mitkonstituiert hat. Basierend auf der Idee, dass Juden in den USA und Russland über großen Einfluss verfügen, wollte man diese ansprechen, damit diese ihre jeweiligen Heimatländer dazu bewegen würden, sich noch stärker am Krieg gegen die Zentralmächte zu beteiligen. Des Weiteren zeigt sich in der Balfour-Deklaration eine imperiale Haltung gegenüber den Territorien des Osmanischen Reiches und seinen Einwohnern. Die Autoren der Erklärung nahmen für sich und das Britische Reich als europäischer Macht in Anspruch, bestimmen zu dürfen, was politisch mit den zu der Zeit etwa 700.000 Arabern in Palästina als einem außereuropäischen Territorium passieren sollte und dass eine Gruppe dieses Territorium zu ihrer Heimat machen dürfe. Damit verkörpert die Erklärung, wie Edward Said festgestellt hat, die Art und Weise, wie die Frage nach Palästina und damit der Nahostkonflikt bis heute diskutiert wird. Nämlich basierend auf der Annahme, dass ein Recht einer, wie er sagt, kolonialen Macht existiert, über ein Territorium nach eigenem Gutdünken zu verfügen. In diesem Zusammenhang ist auch das Argument zu nennen, dass die Gruppe britischer Politiker, die die Erklärung autorisierten, einem orientalistischen Topos folgten, auf das wir schon gestoßen sind, und demzufolge Palästina die Befreiung von der Unterdrückung durch die despotischen Türken, das war also auch ein ganz eigener Topos, bedurfte. Also ein zivilisatorisches Motiv und zu einem freien Staat unter internationaler Aufsicht werden konnte, wie es etwa in der Erklärung der Labour-Partei vom August 1917 hieß. Übereinstimmend wird die Erklärung, wie bereits gesagt, als Meilenstein für die zionistische Bewegung angesehen. Dabei wurde die Erklärung von zionistischer Seite auch als Wendepunkt in der Geschichte der Juden überhaupt inszeniert. Dies stellte eine Periodisierung durch die historischen Akteure selbst dar. Für arabische Akteure hingegen waren andere Erklärungen vor und nach 1917 zur Schaffung eines unabhängigen arabischen Staates mindestens genauso wichtig. Was nicht heißt, dass die Balfour-Erklärung da unwichtig war. Aber eben aus dem Grund sollte man die Balfour-Deklaration nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den anderen Versprechen, Erklärungen und Abkommen während des Krieges und danach sehen. Ich kann hier nicht auf alle einzelnen eingehen und werde deswegen nur die wichtigsten Aspekte davon benennen, insofern sie jetzt relevant sind für mein Argument. Erstens zeigt das schon angesprochene Sykes-Picot-Abkommen vom Mai 1916 zwischen Großbritannien und Frankreich, dass die Bolschewisten nach der Oktoberrevolution dann öffentlich machten, wie beide Mächte vorrangig ihre eigenen imperialen Interessen im Nahen Osten nach dem Krieg absichern wollten, egal was in anderen Abkommen oder Versprechungen oder Briefwechseln behauptet wurde. Zweitens gab es Zusagen der Briten nicht nur an die zionistische Bewegung, sondern auch an verschiedene arabische Akteure. An Sherif Hussein in der sogenannten McMahon-Hussein-Korrespondenz vom Juli 1915 bis zum Januar 1916, der Erklärung an die Sieben vom Juni 1918 sowie der anglo-französischen Erklärung vom November 1918, in der auch wieder dieses Hebungs-Befreiungsmotiv vom despotischen Türken sozusagen auch wieder aufgenommen wurde. Drittens wäre das Faisal-Weizmann-Abkommen 1919 auf der Pariser Friedenskonferenz, also zwischen dem Sohn von Sherif Hussein und dem erwähnten Chaim Weizmann zu nennen. Dies trat zwar nicht in Kraft, aber es illustriert doch sehr schön, dass es durchaus politische Kontakte zwischen arabischen und zionistischen Akteuren gab und die durchaus eben auch in Verhandlungen miteinander standen. Ich wende mich jetzt im zweiten Teil meines Vortrags anderen Zeitschichten zu, die das Dokument der Balfour-Erklärung und ihrer Geschichte auch aus meiner Sicht konstituieren. 1917 und die Erklärung erscheinen dabei wiederum als Wendepunkt in einer längeren Geschichte des internationalen Rechts, aber eben nicht isoliert, sondern als Teil weiterer imperialer Praktiken, durch die nun Mandate geschaffen wurden. Das Versprechen der Balfour-Erklärung wurde in eine Reihe von völkerrechtlichen Abmachungen nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommen, und zwar den Vertrag von Sèvres, den ich schon erwähnt habe, vom August 1920, als vertragliches Ergebnis der Konferenz von San Remo im Frühjahr desselben Jahres, sowie den Text des Völkerbundmandats für Palästina, das im Juli 1922 bestätigt wurde. Der Mandatstext für Palästina ist wiederum mit der Völkerbundscharta von 1919 und deren Erklärung zu den Mandaten verknüpft, wobei die Völkerbundscharta einen bestimmten Teil der Artikel des Vertrages von Sèvres darstellt. Das schließt den Artikel 22 ein, zu dem wir noch mehr kommen werden, in dem sich eine koloniale bzw. imperiale Logik zusammen mit einem Diskurs von Entwicklung und Hebung finden, gewissermaßen eine Vorform der Modernisierungstheorie in Bezug auf nicht-europäische Völker. Für diese formulierten nämlich die europäischen Reiche hier eine Zeitleiste von weniger entwickelt zu mehr entwickelt, zu uns, also den europäischen Reichen, auf der sie diese Völker einordneten und dementsprechend regieren, also in der Sprache des Artikels unterstützend zur Selbstregierung anleiten, helfen wollten. Noch wichtiger ist, dass die europäischen Mächte die Aufgabe formulierten, Gesellschaften durch eine als geeignet gesehene Politik zu schaffen. Also nicht nur zu verwalten oder negativen Sinne zu beherrschen, sondern im Zuge der Kritik an einem offenen Kolonialismus einen guten, die Kolonisierten entwickelnden Kolonialismus anvisierten. Hier zeigt sich, wie die Balfour-Erklärung Teil eines modernen Projekts von Social Engineering, der Modernisierung ganzer Gesellschaften, der Schaffung von Souveränen war, auf rechtlicher, politischer, ökonomischer Ebene, was eine ganze Reihe von Sozialtechnologien erforderte. Und das die Aufgabe war, die sich die Kolonialmächte in diesen Verträgen selbst gesetzt hatten. Fangen wir mit dem sogenannten Friedensvertrag von Sèvres vom August 1920 an, der, wie gesagt, die Charta des Völkerbundes übernahm und dem eine lange Liste an weiteren Artikeln hinzufügte. Dieser Vertrag bildet das Scharnier, das die Balfour-Erklärung und die koloniale und imperiale Entwicklungsrhetorik verbindet. Dort heißt es im Artikel 95 im Abschnitt Mesopotamien, Syrien, Palästina. Ich lese es jetzt auf Englisch vor und dann fasse ich es nochmal auf Deutsch ganz kurz zusammen. Also Artikel 95 besagte, the high contracting parties agree to entrust by application of the provisions of Article 22, den ich eben gleich nochmal weiter erläutern werde, the administration of Palestine within such boundaries as may be determined by the principal allied powers to a mandatory to be selected by the said powers. The mandatory will be responsible for putting into effect the declaration, Balfour-Deklaration, originally made on November 2, 1917, by the British government, and adopted by the other allied powers in favor of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. Der Artikel 95 des Vertrages von Sèvres gab also den Alliierten die Verfügungsgewalt über Palästina. Die Mandatsmacht sollte die Balfour-Deklaration implementieren, die zudem von den anderen Alliierten anerkannt wurde. Der Artikel reproduzierte zudem die Asymmetrie von jüdischem Volk und nicht-jüdischer Bevölkerung, also in der Ansprache der Bevölkerung vor Ort. Bevor ich den Artikel 22 erläutere, hier der Text des Palästina-Mandats des Völkerbunds, das im Juli 1922 ratifiziert wurde und 1948 mit der Gründung Israels endete. Artikel 2 besagt des Palästina-Mandats, the mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home as laid down in the preamble and the development of self-governing institutions, also self-governing, Selbstregierung, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion. Kurz gesagt, wiederholte also das Palästina-Mandat die Formulierung der Balfour-Deklaration, verband dies mit der Idee der Entwicklung der Selbstregierung und dem Schutz der bürgerlichen und religiösen Rechte aller Einwohner Palästinas. In beiden Texten sind nicht-jüdische Gruppen nur indirekt bzw. als religiös, aber nicht politisch definierte Gruppen angesprochen, was dann wiederum konkrete Versprechen auf Religionsfreiheit, die Verurteilung von Diskriminierung aus Gründen von ethnischer Zugehörigkeit, Religion und Sprache sowie die Festlegung von Englisch, Arabisch und Hebräisch als offizielle Sprachen konterkariert. Also wenn man eben sozusagen nur eine Gruppe überhaupt beim Namen nennt, dann sind solche Regelungen wie keine Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit oder auch die Festlegung von Arabisch und Hebräisch als offizielle Sprachen. Natürlich fragt sich, wie weit das eigentlich dann trägt. Kommen wir jetzt zum Artikel 22 der Charta des Völkerbundes, die am 18. Juni 1919 unterzeichnet und ab dem 10. Januar 1920 gültig wurde. Das ist jetzt eine relativ lange Passage, die ich aber vorlesen möchte, weil sie eben sehr dicht ist und diese ganze sagen, Entwicklungsphilosophie sehr in aller Deutlichkeit artikuliert. Und dann werde ich das nochmal weiter analysieren. Also Artikel 22 besagt, und dazu im Hintergrund muss man haben, dass der Völkerbund natürlich immer als ein Instrument der Schaffung von Gleichheit, Internationalismus dargestellt wird, also als Antwort sozusagen auf Kolonialismus und auf Ungleichheit. Aber hier artikuliert sich eben eine ganz starke koloniale Vision sozusagen von Europa und was nicht Europa ist. To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the states which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able, noch nicht, to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, also moderne. There should be applied the principle that the well-being, guter Kolonialismus, and development of such peoples, also immer diese Sprache von Völkern, womit sozusagen dieser Container schon geschaffen ist, form a sacred trust of civilization, and that securities for the performance of this trust should be embodied in this covenant. The best method, also das Problem von Sozialtechnologien, of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations, vorangeschrittene Nationen, who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, also die Idee der Bürde und der Mission, and who are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as mandatories on behalf of the League. The character of the mandate must differ according to the stage of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic conditions, and other similar circumstances. Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development. Also auch ganz wichtig in der Modernisierungstheorie, diese Idee von Entwicklungsstadien. Where their existence as independent nations can be provisionally recognized, subject to the rendering of administrative advice and assistance by a mandatory. Also natürlich geht's doch wieder nicht von selbst, sondern man muss doch noch helfen. Until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the mandatory. Das kam dann nicht zur Anwendung. Das ist auch Konsens in der Literatur, dass genau dieser Satz nicht umgesetzt wurde. Die Balfour-Deklaration war damit in eine imperiale Politik eingebettet, die eben jetzt als Entwicklung der Unterentwickelten durch die entwickelteren Völker, eben nochmal die Stichwörter sind Vormundschaft, Beistand, Hilfe, Wellbeing, zum Erreichen der Fähigkeit der Selbstregierung, die eben in der Gegenwart diesen Völkern abgesprochen wurde, reformuliert worden war. Diese Entwicklung war, also diese Modernisierung war als eine Folge von bestimmten Stadien gedacht. Und dem entsprach die Abstufung der Souveränität der unterschiedlichen Mandatsgebiete in der Charta nach drei Typen, weil man eben sozusagen überhaupt sich ein Eingriffsrecht formulieren musste. Wenn man eben sagte, Souveränität existiert nicht vollständig bei bestimmten Völkern, das gab eben erst die Möglichkeit an die Hand, im Sinne eines guten Kolonialismus zu sagen, okay, wir helfen euch jetzt nochmal, weil eure Souveränität noch nicht so weit ist, weil ihr noch nicht so weit entwickelt seid. Es gab also drei Typen von Souveränität, je nach Entwicklungsstufen, A, B und C. Palästina war in diesem Schema eben ein Typ A-Mandat als ehemaliges Territorium des Osmanischen Reichs. Typ B waren die Territorien des Deutschen Reichs in Zentralafrika. Typ C waren jene Gebiete in Südwestafrika und in pazifischen Gebieten. Diese galten am rückständigsten, während für Klasse A-Mandate die nationale Unabhängigkeit gewissermaßen am Horizont, eine Linie, die bekanntlich nie näher kommt, zumindest absehbar schien. Der selbstgestellten Aufgabe der Entwicklung entsprach, wie der Rechtswissenschaftler Anthony Engie gezeigt hat, einer Verschiebung im internationalen Recht vom positivistischen Recht hin zu einer pragmatischen Orientierung, nach der Recht sozialen Wandel in eine gewünschte Richtung ermöglichen und steuern sollte. Das Mandatssystem universalisierte eine bestimmte Rechtsform basierend auf der Annahme, dass alle Gesellschaften nach dem gleichen Rechtsmodell zu regieren wären. Ganz im Sinne von Wilsons liberaler, humanistischer Botschaft sollte es keinen offenen, ausbeuterischen Kolonialismus mehr geben für diese Juristen, die Engie untersucht, sondern die Interessen der betroffenen Völker in Europa, wo es auch um die Frage von Minderheiten ging, wie außerhalb Europas, sollten nun geachtet und sie bis zur Selbstregierung geführt worden. Engie schreibt, Zitat, "The mandate system, by adopting the concept of trusteeship, justified the management of colonized peoples by presenting it as directed by concern for native interests and a desire to promote their self-government rather than by the selfish desires of the colonial power." Zitat Ende. Wenn also auch die Nachkriegskonferenzen, die ich erwähnt habe, durchaus in eine Reihe mit anderen Kolonialkonferenzen gestellt werden können, so änderte sich jetzt die Form der Politik. Das Ziel des Bundes war, koloniale Probleme auf systematische, koordinierte und ethische Weise anzugehen. Es ging jetzt um eine Politik, die das Zitat Well-being and Development der Völker der Mandate, im Zitat der Natives, schützen und die Fähigkeit zur Selbstregierung fördern sollte. Engi betont, wie wichtig die Wirtschaft in diesem Zusammenhang war, oft ein Bereich, den man so als neutralen Aktivitätssektor betrachtet. Zitat, within the mandate system, sovereignty is shaped by and connected with issues of economic relations between the colonizer and the colonized on the one hand and comprehensively developed notions of the cultural difference between advanced Western states and backward mandate peoples on the other. Also Engi beschreibt dieses Zusammengehen von zwei Unterscheidungen und Verzeitlichungen, die gemacht werden, nämlich einerseits zwischen dem, der kolonisiert und dem Kolonisierten. Und das gründet sich wiederum überhaupt erst auf der Unterscheidung zwischen vorangeschritten und zurückgeblieben. Und das kann wiederum auch dann in unterschiedlichen Registern gelesen werden, eben zum Beispiel auf der ökonomischen Ebene. Die Erzählung nämlich von der ökonomischen Unterentwicklung Palästinas vor dem Mandat sowie die Entwicklung einer Sicht der Zionisten als Teil eines dynamischen Europas, die als Kolonisten ihre Fähigkeit in eine unterentwickelte Region bringen würden, erhalten von hier aus ihre besondere Bedeutung. Feststellungen zum Ökonomischen waren hier mit kulturellen Wertungen und Gradierungen von Souveränitätsansprüchen verbunden. Denn die arabischen Bewohner des Territoriums erschienen umgekehrt als eben nicht progressiv. Mein Argument ist, dass diese Art von Verzeitlichung von Gruppen auf einer Achse von Fortschrittlichkeit und Rückschrittlichkeit kulturelle Andersartigkeit überhaupt erst konstruiert. Die Konstruktion und dann materielle Verankerung einer solchen kulturell gefassten Andersartigkeit ist ein Schlüsselmoment kolonialer Beziehungen. Kulturelle Unterschiede müssen immer erst auf diese Weise plausibilisiert werden, damit sie als gegeben erscheinen und den Raum des Politischen strukturieren. Die rechtliche und politische Verankerung dieses Entwicklungsschemas im Mandatssystem hat genau dies neben anderen Dingen geleistet. Die Balfour-Deklaration mit ihren Institutionalisierungen steht inmitten dieser Verschiebung kolonialer Praxis von einem jetzt als schlecht erachteten Kolonialismus zu einer jetzt als besser erachteten Form. Darüber hinaus waren politische Rechte nicht nur an den Status der Fortschrittlichkeit gebunden, sondern auch an die Nationsformen. Damit waren beide Gruppen, zionistische wie arabische Akteure, vor die Aufgabe gestellt, sich als moderne Nation mit einem Staat zu konstituieren. Zionismus und palästinensischer Nationalismus, die beide unterschiedliche Entstehungsmomente haben, können als Antwort auf diese Herausforderung gelesen werden, in der nationalstaatliche, imperiale und koloniale Logiken zusammenkamen. Beide wurden dabei von ihren Vertretern als Antwort auf unterschiedliche, aber eben doch verbundene politische Herausforderungen formuliert. Im Falle des Zionismus war dies der Antisemitismus und die Nationalstaatsbildung in Europa des 19. Jahrhunderts. Im Falle des palästinensischen Nationalismus war dies nach der Auflösung des bisherigen politischen Ordnungsrahmens, dem Osmanischen Reich, der Zwang, sich in neu geschaffenen territorialen Grenzen als Nation überhaupt erst zu definieren, um dann überhaupt politische Rechte wirksam anmelden zu können, weil es vorher eben einen ganz anderen territorialen politischen Zuschnitt hat, die Region. War auch Palästina nicht unbedingt von vornherein klar als ein Identitätsmarker, sondern man guckte eher nach in dem Bereich, den wir heute Syrien nennen. Das hat mit den Provinzen des Osmanischen Reichs zu tun. Die eben geschilderten Verschiebungen haben die Bedingungen für den Nahostkonflikt geschaffen. Damit sage ich nicht, dass es ab 1917 sozusagen eine Art Selbstläufer war, alles andere als das. So betont beispielsweise eben der Historiker Galvin zu Recht die vielen Punkte, an denen die Entwicklung hätte anders laufen können. Worum es mir aber geht, sind die strukturellen Ermöglichungsbedingungen des Konflikts. Diese werden in der Deklaration und ihrer weiteren Institutionalisierung greifbar. dass sich der Konflikt so entwickelt hat, dass wir eben von einem Nahostkonflikt sprechen können, hat mit dem aus meiner Sicht konstitutiven juridischen und politischen Rahmen zu tun, den die Mandatsmächte schufen. Die Balfour-Erklärung war eine Erklärung im Namen des Britischen Reichs für eine Gruppe, gewissermaßen einen Prozess des Social Engineering ins Werk zu setzen, eine Heimstätte in einem bestimmten Territorium zu schaffen, der aber zugleich verknüpft war mit dem Wunsch, britische imperiale Interessen zu wahren. Damit komme ich zum Schluss. Ausgehend von den Handlungskonstellationen im Nahen Osten im Jahr 1917 habe ich die Balfour-Erklärung analysiert und in den Zusammenhang britischer Kriegspolitik gestellt. Davon ausgehend habe ich die rechtliche Institutionalisierung der Erklärung im Völkerbund und den Mandatsbestimmungen in der Form internationalen Rechts und deren Verbindung mit einer kolonialen Entwicklungsrhetorik analysiert. Der Nahostkonflikt als ein Konflikt zweier konkurrierender Nationalismen, so mein Argument, ist wesentlich aus diesen strukturellen Entwicklungen heraus entstanden. Ein letzter Gedanke, der uns noch einmal zur Einleitung zurückführt. Anhand der Geschichte der Balfour-Deklaration sehen wir, wie dieses internationale Recht eben auf eine geteilte koloniale Geschichte von Europa und Nahem Osten verweist. Der Nahostkonflikt ist nicht zu trennen von diesem rechtlichen Rahmen, der Gleichheit garantieren soll und doch zugleich stark kolonial geprägt ist. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Islamwissenschaftler Nils Rieken über 1917 im Nahen Osten, die Balfour-Deklaration, Palästina und die Entstehung des Nahostkonfliktes. Seinen Vortrag hat er auf Einladung der Technischen Universität Darmstadt gehalten am 20. Juni 2017. Wenn wir über die politischen Machtverhältnisse der Welt vor 100 Jahren reden, dann geht's natürlich immer auch um Kolonialismus, um Einflusssphären, um den europäischen Hunger nach Rohstoffen und billiger Arbeitskraft. Das ist morgen unser Fokus im Hörsaal in einem weiteren Vortrag aus der Reihe »Das Jahr 1917 – Auftakt zum kurzen 20. Jahrhundert«. Dann begrüßen wir im Hörsaal Dr. Birte Förster. Sie vertritt aktuell die Professur für Neuere und Neueste Geschichte am Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bremen. Die Historikerin redet dann über Kontrolle und Nutzung kolonialer Ressourcen, die Imperial War Conference von 1917. Ich freue mich, wenn ihr auch dann dabei seid und bedanke mich fürs Zuhören. Katja Weber sagt Tschüss, bis bald.